Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres News Aktuell Podcasts. Heute freuen wir uns ganz besonders, Nicolas Lindner als Gast begrüßen zu dürfen. Nicolas ist Co-CEO eines traditionsreichen Familienunternehmens, das sich seit seiner Gründung, also bereits seit 1959, auf Naturkosmetik spezialisiert hat. Die Rede ist natürlich von Burland. Gemeinsam mit seiner Schwester Alicia führt er das Unternehmen jetzt seit fast 5 Jahren und das Ziel scheint dabei ganz klar zu sein: eine moderne und innovative Zukunft. Gemeinsam mit ihm sprechen wir heute über diese Transformation des Unternehmens, die Unternehmenskultur in einem modernen Familienunternehmen und erfahren außerdem mehr über die B2C-Kommunikationsstrategie und neue spannende Kooperationen von Burland. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Nicolas.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Von Nicolas zu Nicola nehme ich Nicola Wohlart, meiner charmanten Co-Hostin in dieser Folge, auch dir nochmal hallo, liebe Nico.
Hallo zurück. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge des Podcasts und neben unseren beiden Vornamen gibt es ja übrigens noch eine weitere Ähnlichkeit, die mir gerade einfällt. Nicolas ist genau wie ich auch im Schwarzwald aufgewachsen. So.
Wunderbar.
Das ist doch wunderbar. Und auf das Thema kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Aber bevor wir jetzt tief in diese Themen eintauchen, die du uns mitgebracht hast, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen mehr über deinen persönlichen Werdegang. Du selbst hast ja als Trainee im Familienunternehmen angefangen und bist dann unter anderem über die Rolle des Head of Marketing in 2020 bis zum Co-CEO, ich nenne es mal jetzt, aufgestiegen. Wie hast du, Nicolas, denn diese Reise erlebt? War dieser Weg für dich so klar vorgezeichnet oder gab es vielleicht doch auch Herausforderungen oder Bedenken?
Ja, das war vor über 10 Jahren jetzt. Ich erinnere mich noch gut dran, da hat mein Vater zu mir gemeint, Nicolas, wenn du ins Unternehmen kommen möchtest, dann doch bitte bald, weil ich möchte so langsam in den Ruhestand gehen. Das war 2013. Dachte ich, ja klar, ich will ins Unternehmen. Das war mir schon relativ früh klar. Bin dann auch gekommen und wollte natürlich auch noch viele Dinge von meinem Vater dann miterleben. Mhm. Es hat sich dann mit seinem Ruhestand doch ein bisschen so hingezogen, wie es dann in vielen Familienunternehmen so ist. Das war dann doch nicht so gleich, wie er meinte. Das war dann vor 2 Jahren, 2022. Aber genau, wie du gerade richtig gesagt hast, ich habe dann angefangen als Genie, hatte wahrscheinlich die beste Einarbeitungszeit, die man haben kann, nämlich hatte richtig viel Zeit, erstmal mit dem Außendienst mitzufahren, mit unseren Kunden zu sprechen, Endverbraucher kennenzulernen, mir dann ein super Bild machen zu können, wie es jetzt wahrscheinlich nicht Familienmitglieder in einem Unternehmen gerne machen würden, aber das geht ja normalerweise nicht. Und dann auch, wie es im Familienunternehmen manchmal so ist oder bei uns oft so war, bei Alicia und mir, dann war irgendeine Stelle vakant und dann hieß es, kannst du nicht da mal kurz unterstützen? Und so war es tatsächlich dann auch mit unserer Marketingleitungsstelle und das war dann tatsächlich ein sehr rasanter Sprung, die Karriereleiter rauf, weil dann wurde ich wirklich vom Trainee, war ich dann 2014 auf einmal Marketingleiter. Mit allen Vor- und Nachteilen. Vorteil war wirklich der, wie gesagt, durch meine Trainee-Zeit habe ich extrem viel mitbekommen. Also es war wirklich so die perfekte Marktforschung. Und dadurch, dass ich ja quasi gefühlt schon immer am Familientisch sitze und diese ganzen Themen mitbekommen hatte, kannte ich auch schon ganz viele Firmenthemen. Also so gesehen war ich schon super drauf vorbereitet. Wo ich überhaupt nicht drauf vorbereitet war, war mit dieser Verantwortung, mit dieser Rolle. Und ja, mit auch dem Marken-Relaunch, den ich damals blauäugig dann sofort initiiert hatte, weil ich wusste, wir haben eine tolle Produkte, wir haben ganz viele Stammverwenderinnen und wusste aber auch, wir müssen so ein bisschen moderner werden. Und genau, und deswegen ging es dann damals auch relativ schnell los und dank eines sehr geduldigen und sehr tollen Teams haben wir das, glaube ich, dann auch ganz gut hinbekommen.
Das war ja dann ein ganz schöner Ritt bei dir. Aber du hast gerade auch ein schönes Stichwort genannt, nämlich Alicia, deine Schwester. Du und sie führen ja das Unternehmen gemeinsam. Wie teilt ihr euch denn die Verantwortung auf? Wie funktioniert diese Zusammenarbeit für euch im Tagesgeschäft? Und ich weiß, ihr habt ja auch noch einen dritten Geschäftsführer jetzt an Bord, also als Unterstützung an eurer Seite.
Genau, Alicia kam kurze Zeit nach mir, 2014. Wir hatten uns damals wenig Gedanken gemacht, wer wann welchen Bereich übernehmen wird, sondern das war eher, unser Vater hat einen Bereich abgegeben und immer geschaut, wer hat denn gerade irgendwie ein bisschen Freiraum und fühlt sich gerade in dem Bereich, den er vor kurzem übernommen hat, irgendwie am sichersten oder sattelfest. Und so hat sich das irgendwie dann entwickelt und irgendwann haben Alicia und ich vor ein paar Jahren uns in die Augen geschaut und haben gesagt, sag mal, sind die Bereiche eigentlich richtig aufgeteilt, aber bis auf eine Abteilung war das eigentlich alles auch ziemlich perfekt. Und so ist es tatsächlich dann heute noch, dass bei Alicia die ganzen Vertriebe hängen, also Inland, Ausland, unser Training, auch unser Private-Label-Geschäft. Mhm. Dann Peter, der dieses Jahr mit noch dazugekommen ist. Bei ihm liegen dann die Finanzen, Controlling, IT, Risikomanagement. Und bei mir ist so dann der ganze Rest. Das heißt, so ganz grob von Idee, Marketing, dann über Forschung, Entwicklung, Herstellung, Fertigung, Qualitätssicherung, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Logistik. Die ganzen Bereiche, so dass dann das Produkt am Ende des Tages tatsächlich auch in der richtigen Qualität zur richtigen Zeit an der Rampe steht, sodass es Alisa dann verkaufen kann.
Die Berlin GmbH gibt es ja auch schon seit, Achtung, fast ein kleines Jubiläum, 65 Jahren. Und ihr habt euch schon immer auf Naturkosmetik konzentriert. Der Grund dafür ist natürlich ganz, ganz schnell gefunden. Das ist natürlich deine Oma gewesen, die Firmengründerin Annemarie Börlind. Und du hast uns im Vorgespräch, und ich habe es dann auch nachgelesen natürlich, einen wunderbaren Satz deiner Oma genannt, der lautet wie folgt: Was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Klingt jetzt erst noch für heutige Ohren auch erstmal komisch, also ich, mich betrachtend. Aber was ich bemerken konnte, was ich sehen konnte, ist, dass ihr diesem Anspruch bis heute ja treu geblieben seid. Ihr seid mittlerweile auch in 40 Ländern vertreten und gehört als Naturkosmetikunternehmen wohl zu den Top 10 der Skincare-Brands. Und was ich besonders bemerkenswert finde, ihr seid immer noch komplett in Familienhand. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was macht eure Produkte so einzigartig und wie habt ihr es geschafft, euch so lange in einem so hart umkämpften Markt zu behaupten?
Also dann fange ich vielleicht auch tatsächlich bei meiner Oma an.
Gerne.
Mit ihrem, ja, tatsächlich mit der Philosophie, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Das war damals genau das Gegenteil von dem, was es heute ist, nämlich absolut nicht im Trend und absolut uncool, weil jeder irgendwie so auf konventionelle Kosmetik gegangen ist und Natur und Nachhaltigkeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und sie hat damals mit diesem Satz schon ganz viel geprägt, was heute Teil der Nachhaltigkeit ist. Das heißt, was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Heißt, dass Dinge, die endlich sind, wie zum Beispiel Erdöl und alles, was sich daraus auch ableitet, wie Mikroplastik, Silikone etc., PGs und so weiter, einfach keinen Einzug in ihre Kosmetik gefunden hat, weil das wäre alles auch dann Raubbau an der Natur gewesen. Und alles, was Raubbau an der Natur ist, ist irgendwie ein anderes Wort für heute Nachhaltigkeit. Deswegen war sie da von vornherein eigentlich schon sehr nachhaltig aufgestellt. Und das haben meine Eltern quasi fortgetragen und auch für Alicia und für mich ist es ein richtig wichtiges Thema von Anfang an, weil wir auch so erzogen wurden. Und jetzt kommt natürlich der Zeitgeist dazu, schon seit einigen Jahren. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist jetzt in aller Munde. Und jetzt sind wir eines der wenigen Unternehmen tatsächlich, die das, dem man das glaubt, dass sie es tatsächlich als Überzeugungstäter machen. Authentisch, glaubwürdig und nicht nur, um irgendwie eine Marketing oder irgendeinem Trend hinterher zu rennen. Das andere Thema, glaube ich, was uns sehr besonders macht, gerade wenn wir von diesem Top-10-Ranking sprechen, was du gerade genannt hast. Wir sind in diesem Ranking das einzige deutsche Unternehmen. Wir sind, glaube ich, bis auf eins anderes, das einzige Familienunternehmen und wir sind das einzige Naturkosmetikunternehmen. Das heißt, wir vereinen ganz viele Besonderheiten, die es so beim Markt gar nicht mehr so oft gibt. Und was noch dazu kommt, was uns auch besonders macht, ist, wir sind noch eines der wenigen Unternehmen, wo tatsächlich alles am Standort stattfindet. Ich habe es gerade eben schon gesagt, bei der Aufgabenzuteilung, also wirklich von der Idee bis fertiges Produkt, also auch Forschung, Herstellung, Entwicklung, das ist alles bei uns am Standort und ist halt bei ganz anderen Unternehmen und gerade auch bei den Konzernen einfach nicht mehr zentralisiert, sondern ja, teilweise arbeitet man da auch mit Lieferanten und anderen Partnern zusammen und so ist das alles gar nicht mehr so in einer Hand wie bei uns.
Und ich habe gesehen, da gibt es auch aktuell ein ganz tolles Video von dir auf LinkedIn zum Beispiel, wo man sich angucken kann, wie das aussieht. Also auf jeden Fall mal reingucken, sehr sehenswert.
Genau, da stellen wir unsere neue Maschine vor. Ist natürlich auch immer ein Rieseninvest sowas. Ja. Deswegen auch neue Unternehmen und neue Marken machen sowas halt nicht mehr. Sondern die lagern das sowas aus, die lassen woanders forschen, die lassen woanders produzieren. Weil das sind natürlich solche Investitionen in Maschinen, die kann man gar nicht tätigen. Ja. Die setzen dann ihr vorhandenes Kapital in Marketing, in Vertrieb rein. Würde ich heute nicht anders machen. Aber da wir schon so einen Pfund haben und schon so einen Erfahrungsschatz und natürlich auch schon von meinem Vater hochmoderne Herstellungsanlagen aufgebaut worden sind, führen wir das weiter fort. Mhm. Und genau, wir haben jetzt dieses Jahr haben wir die Berlinda haben wir sie zum ersten Mal jetzt nach 3 Jahren hier bei uns fertig projektiert, aufgebaut und jetzt produziert sie schon ganz fleißig die ersten Produkte und es läuft richtig. Richtig gut.
Investitionen in Produktionsorte, wo auch immer sie gelegen sind, ist eines. Das andere ist natürlich auch das Thema Innovation. Innovation ist ja ein doch großer Faktor für den langfristigen Erfolg auch eines kleinen, mittelständischen oder Familienunternehmens. Wie wollt ihr das in den kommenden Jahren gestalten, dass ihr wettbewerbsfähig bleibt?
Ich würde sagen, so wie in der Vergangenheit auch, weil wir haben uns schon den Ruf erarbeitet, als Naturkosmetikunternehmen eines der modernsten, innovativsten Unternehmen zu sein. Und gar nicht nur in der Naturkosmetikbranche, sondern generell in der Kosmetikbranche. Also viele Trendthemen waren wir schon auch diejenigen, die das als allererste auf dem Markt hatten. Also ich denke jetzt gerade an Mikrobiom, hat irgendwie jetzt gerade einen Riesenzulauf. Wir hatten unsere Serie mit Prä- und probiotischen Wirkstoffen schon 2017 auf dem Markt. Da hat da irgendwie noch keiner drüber gesprochen. Wir sind jetzt die ersten mit veganem Kollagen, was quasi nicht aus Schlachtabfällen hergestellt wird wie sonst, sondern aus Naturstoffen. Und das schaffen wir auch deswegen, weil wir halt noch selber viel Wert auf unsere eigene Forschung und Entwicklung legen. Das heißt, wir entwickeln nicht die Produkte nur selber, sondern wir haben tatsächlich auch ein eigenes Forscherteam, die auch an neuen Inhaltsstoffen und an neuen Texturen selber auch forschen. Und wenn man es halt selber macht, gelingt einem da auch hin und wieder der große Wurf und bringt Dinge auf den Markt, die anderen einfach noch nicht haben.
Das klingt alles sehr spannend, aber man muss mal ein bisschen zurückkommen. Vielleicht, ihr habt euch ja nicht nur bei den Produkten ein bisschen innovativer aufgestellt. Ihr seid auch von sehr traditionellen Strukturen, einem sehr traditionellen Betrieb hin zu einem sehr modernen Betrieb geworden, sage ich jetzt mal. Also ihr habt neue, moderne Unternehmenskultur etabliert und diese tragt ihr jetzt auch immer stärker nach außen. Sprich, ihr fangt bei der Unternehmenskultur an und es geht über die Produkte nach außen. Aber kannst du uns vielleicht auch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dieser Prozess bei euch abgelaufen ist? Also welche Veränderungen ihr gerade auch in den letzten 5 Jahren umgesetzt habt und was euch dabei besonders wichtig war?
Also das ist tatsächlich auch für uns ganz wichtig, dass wir erstmal intern anfangen, bevor wir irgendwas nach außen tragen. Das heißt, bevor Händler oder Endverbraucher oder Presse davon mitbekommen, hat sich schon bei uns im Unternehmen da ganz viel getan. Und ich würde sagen, diese Veränderungen, die werden vor allem aus zwei Richtungen gespeist. Das eine ist die Kultur und die wird natürlich sehr stark auch von der Inhaberfamilie geprägt. Unser Vater hat da ähnlich gedacht wie Alicia und ich, aber jetzt Alicia und ich bringen natürlich mit unseren Werten auch oder bringen unsere Werte auch in das Unternehmen mit rein. Dann finden sich natürlich Mitarbeitende von uns, die zu uns passen, die gleich ticken, ähnliches Wertesystem haben. Und allein dadurch verändert sich natürlich dann die Kultur des Unternehmens und dementsprechend auch die Dinge, wo alle wissen, das ist wichtig und das sind die Do's und das sind die absoluten Don'ts. Eine Kultur, das andere ist tatsächlich Strategie. Wir haben 2019 schon unsere Berlin 2033 Strategie ausgerufen. Das heißt, wir haben für 2033 definiert, wo wollen wir umsatzseitig und marktanteilsseitig hin, haben dann auch die Schwerpunktthemen festgelegt, an denen wir glauben, arbeiten zu müssen und das dann quasi auf Jahresscheiben runtergebrochen. Und natürlich wissen wir, 2033 ist unfassbar weit weg und da wird sich noch unheimlich viel tun und das sind wir auch ständig am Anpassen. Aber zumindest wissen wir, auf welche Themen wir einzahlen müssen. Und ein Thema oder eine Teilstrategie, die nennt sich dann Team, Teamstrategie. Und aus der haben sich ganz viele Themen auch abgeleitet, gerade hinsichtlich, sag ich mal, wie wir uns als Arbeitgeber aufstellen, also das Thema Employer Branding, was uns da im Unternehmen wichtig ist, aber wie wir dann auch nach außen wahrgenommen werden wollen, um dann natürlich auch die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen.
Wie viele Mitarbeiter da habt ihr denn ungefähr bei euch im Schwarzwald?
Also bei uns am Schwarzwald sind es um die 200, dann haben wir nochmal einen großen Außendienst, auch mit Training und Beauty Consultants, sind dann nochmal 60, das heißt in Summe sind wir dann bei 260.
Okay. Und du hast gerade schon ganz so schön gesagt, es ist sehr, sehr viel passiert, auch intern. Wenn du jetzt mal zurückblicken würdest, was war denn für dich so, sagen wir mal, die schwierigste Herausforderung auf diesem Weg bisher?
Tatsächlich, also große Herausforderung war tatsächlich der Generationswechsel. Ich würde schon sagen, dass wir eines der Vorzeigeunternehmen sind, was so einen Generationswechsel angeht, weil unser Vater ist aus dem operativen Geschäft draußen, trotzdem noch an das Unternehmen gebunden, kann sich immer noch strategisch einbringen. Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut, vielleicht sogar noch besser als zu der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben. Aber natürlich ist sowas immer ein schmerzhafter Prozess. Also diese Diskussionen, Streits, Versöhnungen, ja, das sieht natürlich keiner. Aber es passiert natürlich. Und das war natürlich schon über viele Jahre auch sehr kräftezehrend, ich glaube, für alle Beteiligten. genau, das war das eine. Der andere Punkt, ganz klar Corona, weil als der Generationswechsel tatsächlich offiziell verkündet war, das war 3 Monate vor Corona und Alicia und ich dachten so, okay, wir verstehen jetzt einigermaßen, wie der Hase läuft. Dann kam tatsächlich Corona, dann war alles anders. Keiner hatte mal irgendwie wieder einen Plan, wie was zu funktionieren hat. Alle Berater waren auf einmal weg und wir waren komplett auf uns alleine gestellt und mussten von heute überlegen, wie wir zum einen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schützen und uns alle, wie wir gleichzeitig den Produktionsbetrieb am Laufen halten, wie wir schauen, dass der Umsatz nicht einbricht, wie wir schaffen, dass die Lieferketten nicht zusammenbrechen etc. pp. Das heißt, das hat uns schon eine lange Zeit schon sehr auf Trab gehalten, aber auch gestärkt.
Auf jeden Fall wahrscheinlich. Also wenn man so mitverfolgt, was ihr aktuell so treibt, würde ich sagen, definitiv gestärkt. Und du hast gerade gesagt, es war eine sehr intensive Zeit, ein sehr intensiver Start und ihr hattet schon sehr viele Ideen mitgebracht, habt schon viel umgesetzt. Und eins davon ist eure Markenkommunikation. Die habt ihr so ein bisschen neu gedacht. Ihr macht zwar immer noch klassische Printkommunikation, habt aber durchaus auch einen sehr, sehr starken Fokus auf Social und auf eure B2C-Kommunikation. Vor allem setzt ihr dabei auf langfristige Kooperationen mit, wie du es im Vorgespräch so schön gesagt hast, Menschen, die wirklich was zu sagen haben und auch mit der Zeit zu echten Freunden eurer Marke werden. Was steckt denn dahinter? Erreicht ihr damit auch genau eure Zielgruppe? Oder wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr auch sagt, so ein bisschen für uns ist Social und Markenbotschafter und Freunde wichtig?
Also zum einen, wir haben die Marke im Auftritt modernisiert, aber jetzt natürlich auch wichtig, wie erreichen wir unsere Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Und da ist für uns das ganze Thema Social Media extrem wichtig. Und wir haben aber auch für uns festgestellt, dass es bei uns am besten dann funktioniert, wenn wir das mit Creatoren machen, die einfach zu uns passen, die auch da, sag ich mal, das gleiche Wertesystem haben wie wir, mit denen wir uns gut verstehen, mit denen wir Spaß haben, wo nicht einfach alles in einem Vertrag fixiert werden muss, wer wann was zu sagen hat, sondern das aus einer Freude und Lust und Leidenschaft heraus passiert, weil dann funktioniert es immer und dann ist es auch erfolgreich, weil authentisch.
Und eine dieser authentischen Kooperationen, die ihr auch sehr lange hattet, wenn man euch ein bisschen verfolgt hat, weiß man das, war mit Farina Opoku, also ehemals Nuvalala Love, einer Creatorin, die Lifestyle lebt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Seit Mitte letzten Jahres habt ihr aber eine neue Partnerin an eurer Seite, nämlich Sally von Sallys Welt. Sally ist jetzt zwar auf den ersten Blick vielleicht weniger Lifestyle und Beauty, sie fokussiert sich nämlich hauptsächlich aufs Kochen und Backen, aber trotzdem scheint ja ein Foodie in eure Strategie zu passen. Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Kooperation?
Genau, also ich gebe dir recht, sie ist weniger Lifestyle und weniger Beauty als Farina. Ihr Fokus ist einfach ein anderer, aber sie ist trotzdem Beauty und trotzdem Lifestyle. Und da schließt sich dann noch der Kreis wieder mit der Oma, nämlich was ich nicht essen kann, gebe ich nicht auf meine Haut. Passt dann natürlich super zu Sally, weil sie ja auch ähnlich denkt wie wir, was auch die Auswahl dann an Inhaltsstoffen angeht, was die Wertigkeit von Inhaltsstoffen angeht und weil natürlich so eine Kooperation extrem viel möglichen Content liefert, weil man viele Themen, die wir in der Kosmetik haben, einfach für sie dann übertragen können.
Und wenn man auch jetzt so ein bisschen auf euren Profilen unterwegs ist, sieht man auch immer wieder mal einen männlichen Markenbotschafter, nämlich Kevin. Kevin ist Make-up-Artist und teilt in tollen Videos, wie ich finde, seine professionellen Tipps und seine Erfahrungen mit Kosmetik. Dadurch positioniert ihr euch klar nach außen, auch wenn es vielleicht manchem Follower ein bisschen schwerfällt, diesen Content zu liken. Alicia hat auch so schön kommentiert, wir lernen von Menschen und nicht von Geschlechtern und das können wir absolut zu 100% unterstreichen. Welche Rolle spielt denn Diversität in eurer aktuellen Kundenansprache? Wägt ihr hier intern vielleicht auch nach den ersten Kommentaren nochmal neu ab für euch?
Spielt eine große Rolle für uns, weil für Alicia und für mich oder für meine Familie ist es einfach eine Selbstverständlichkeit. Das ist kein Trendthema, wo wir uns strategisch in irgendwelchen Workshops irgendwie dann als Ziel setzen, so jetzt lass doch mal irgendwie diverser werden, sondern es ist für uns klar, dass mit den Personen, die wir zusammenarbeiten wollen und auch dann in der Kommunikation nach außen, wir einfach divers sein wollen. Das, was anderes kommt bei uns gar nicht in die Tüte, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Und natürlich arbeiten wir dann auch jetzt zum Beispiel mit Kevin zusammen und Kevin ist ein Make-up-Artist, der weiß, von was er redet. Der trägt dann auch in seinen Videos auch mal gern einen roten Lippenstift, der im Übrigen sehr gut steht.
Absolut, habe ich gesehen.
Ja.
Ja.
Und wenn sich dann Leute darüber echauffieren und darüber aufregen, dann gibt es für uns natürlich da auch nur eine Maßnahme, wie man darauf reagieren kann, nämlich dann zu Kevin und zu den ganzen anderen Creatoren zu stehen und klar machen, dass uns Diversität wichtig ist und dass wir natürlich auch viel lieber, ganz offen gesagt, Endverbraucherinnen oder auch Endverbraucher verlieren, die mit unseren Werten nicht einhergehen, als uns dann irgendwie selber unglaubwürdig zu machen.
Verstellen zu müssen.
Genau, verstellen zu müssen und am Ende des Tages irgendwie auch nicht mehr in den Spiegel gucken zu können, weil man sich so verdreht hat.
Genau.
Also ich habe jetzt mitgeschrieben, Authentizität, Innovation, Unternehmenskultur, Unternehmenswerte, das sind Sachen, die euch sehr wichtig sind. Eine andere Sache ist für euch aber auch noch sehr, sehr wichtig, eure Wurzeln, eure Heimat, der Schwarzwald. Wir haben vorhin schon mal angeteasert, ihr kommt beide aus dem Schwarzwald, aus dem Black Forest und diesen Schwarzwald greift ihr auch sehr gerne in eurer Kommunikation auf. Sei es jetzt auf Kompliment-Cards oder wie auch erst vor kurzem bei einem ganz tollen Glamping-Event für Presse und Content-Creator vor Ort bei euch, genau in dieser schönen Natur nämlich. Kannst du für uns einmal vielleicht sagen, was für dich wichtig ist, wenn du genau dieses Gefühl des Schwarzwalds nach außen transportierst? Wie ist es für dich, aus so einer Region zu kommen und warum ist es für euch wichtig, auch das aufzugreifen?
Also einmal ist es Heimat. Und dann passt das ganze Thema Schwarzwald natürlich zu einem Naturkosmetikunternehmen. Die meisten Unternehmen sind ja irgendwie in Düsseldorf oder in Paris oder in Rom, mitten in der Stadt oder im Gewerbegebiet. Wenn ich jetzt hier links aus dem Fenster gucke, ich schaue halt in Bäume, ich schaue in den Schwarzwald. Und das ist halt perfekt für unser Selbstverständnis von Natur, weil natürlich auch ganz viele Mitarbeitende hier aus der Region kommen, aus dem Ländlichen. Das heißt, denen muss man gar nicht viel erklären über Natur und Nachhaltigkeit und Naturschutz. Die haben das schon in sich und kommen natürlich auch gerade deswegen auch zu uns, um hier zu arbeiten. Und natürlich hat der Schwarzwald in der Kommunikation auch einen riesengroßen Mehrwert, weil er verbindet unser Unternehmen tatsächlich mit Natur. Wir haben unser eigenes Tiefenquellwasser hier, die eigene Quelle auf 160 Meter, noch vom Opa entdeckt, mit dem wir alle unsere Produkte herstellen. Das heißt, da gibt es einfach ganz viele Verbindungen, die helfen uns als authentisches, jetzt fällt das Wort wieder, Naturkosmetikunternehmen auch nach außen zu platzieren.
Ja, das mit der eigenen Quelle ist, glaube ich, in Düsseldorf und Co. ein bisschen schwierig.
Ja, also ich habe mal gehört, ich hoffe, ich erschrecke jetzt die Kölner nicht, aber in Köln, jedes Wasser, was man aus dem Wasserhahn trinkt, wurde schon dreimal davor getrunken und immer wieder aufbereitet. Und da ist halt unser Tiefenquellwasser, wurde halt noch nie getrunken und das kommt direkt unter uns aus einem Reservoir. Da ist kein Antibiotika drin oder Antibabypille oder irgendwelche Pestizide, was man vielleicht sonst trotzdem mal ab und zu mal im Wasser findet.
Ja, mit dieser Quelle habt ihr auch wirklich großes Glück. Ich habe davon gelesen, habe auch nur gedacht, das passt ja wie Faust in Kompottschale.
Ja, das ist echt super. Steht auch bei uns auf allen Besprechungstischen. Also wir haben es nicht nur zu den Produkten, sondern wir trinken das Wasser natürlich auch sehr gern.
So, jetzt kommen wir mal zu einer ganz spannenden Runde. Und ich glaube, Marissa ist da ganz, ganz, ganz besonders Ohr.
Mit Trommelwirbel bitte.
Ja, genau, den baue ich noch ein. Du hast im Vorgespräch zu diesem Podcast ein bisschen gespoilert, aber jetzt ist es auch raus, dass ihr neue Kooperationen mit spannenden Namen in der Pipeline hattet. Und ich glaube, mit den letzten abgelaufenen Tagen ist das jetzt auch alles fix. Das kannst du nun hier heute in unserem News aktuell Podcast schon mal offiziell verraten.
Genau, wir hatten jetzt diese Woche ein Glamping-Event, das heißt eine Kombination aus Camping und Glamour, hatten da alle Pressegrößen aus Deutschland eingeladen, um einerseits eine neue Serie vorzustellen und gleichzeitig aber unsere neue Markenpartnerschaft auch ebenfalls vorzustellen. Haben das auch mitten im Schwarzwald gemacht, weil wir auch da glauben, dass da einfach der Funke am besten rüberspringt und ja auch die Beziehung, die uns ja auch immer ganz wichtig ist, am besten klappt, wenn man mal tatsächlich zwei Tage zusammen im Wald zusammen.
Coole Idee.
War echt mega. Mit Abendessen im Wald. Ich glaube, ihr habt die Videos gesehen, das war echt der Hammer.
Herrlich.
Und hatten da auch die liebe Alexandra Maria Lara eingeladen. Sie ist nämlich die neue Markenbotschafterin. Und auch bei ihr müssen wir sagen, ich wusste, dass es gut wird, aber dass es so gut wird, hätte ich dann doch nicht gedacht, weil wir uns einfach von Anfang an super verstanden haben. Wir denken gleich über Kosmetik, über Nachhaltigkeit. Ihr muss man die Dinge nicht erst erklären, sondern das sind Themen, wenn wir davon sprechen, sagt sie, ja, ist ja klar und ist bei mir zu Hause auch so. Das habe ich ja auch schon von meiner Mama und von meinem Papa mitbekommen. Also haben wir auch so viele Parallelen. was im Endeffekt auch einfach dazu geführt hat, dass dieses Event ein Riesenerfolg war, weil alle gesehen haben, das ist nicht irgendwie gekauft und versucht irgendwie passend zu machen, sondern das geht Hand in Hand und Alexandra und wir ist einfach eine super Symbiose.
Und der zweite Name?
Der zweite Name, das ist noch ein bisschen eine Wundertüte. Das ist der liebe Matthias Schweighöfer, auf den wir uns sehr freuen. Das ist ganz neu. Hier ist auch noch so gar nicht klar, wie wir genau vorgehen werden. Ist auch ein bisschen Risiko dabei, weil Matthias ist ein unfassbar kreativer Mensch ist, den man jetzt auch gar nicht einfangen kann oder will, sondern der rennt halt los. Wir haben uns aber auch hier im Schwarzwald getroffen vor einigen Wochen, haben uns super verstanden. Der Mensch sprüht vor Ideen, also sowas habe ich noch nie erlebt. Also dann weiß man auch, warum so ein Star ist. Und seine Ideen vorzustellen, hat er nicht das Produkt vorgestellt oder die Idee, sondern hat es immer gleich vorgeschauspielert. So, dass es alle auch immer gleich checken. Und da startet jetzt die Kooperation und wir haben die in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Und jetzt der erste Schritt ist, jetzt einfach mal ohne großes Briefing und ohne große Begrenzung die Kooperation zu verkünden. Auch zu sagen, warum jetzt Matthias Schweighöfer auf einmal Kosmetik gut findet und warum Matthias Schweighöfer auf einmal Naturkosmetik gut findet und warum Matthias Schweighöfer jetzt ausgerechnet auch noch Annemarie Berlin gut findet. Genau, und da lassen wir ihm freie Hand, wie gesagt. Und freuen uns auch sehr, weil Alexandra und Matthias sind auch noch gute Freunde.
Ach nee, it's a match.
Genau, it's a match. Und das wird sich wahrscheinlich dann auch noch sehr, sehr gut ergänzen.
Gibt es schon ein paar Bestandteile der Kommunikation rund um die beiden, die du uns verraten kannst? Also kommen die beiden zusammen zum Beispiel im Einsatz oder jeweils nur getrennt?
Ja, genau. Also grundsätzlich getrennt. Also Alexandra ist das Testimonial für unsere System-Absolut-Serie. Ist unsere Bestseller-Serie. Da hat das Shooting auch schon stattgefunden und das heißt jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten werden wir sie auf allen Systemen absolut Marketing-Materialien finden. Das heißt auch am Point of Sale, auf Plakaten, auf Broschüren, natürlich dann auch bei Social Media. Sie wird dann das Ganze auch noch flankieren mit Fokus auf Presse. Das heißt, da war jetzt auch dieses Presseevent, von dem wir gerade gesprochen haben, ganz wichtig. Während Matthias ist eher Richtung Social Media mit vielen Stories, Posts, Reels. Und was wir auch schon geplant haben als fixen Bestandteil, ist ein Beauty Talk mit den beiden, wo die zwei sich dann auch ungezwungen über Naturkosmetik austauschen. Auch da ohne großes Briefing, weil wir glauben, die zwei, wenn die sich unter Freunden...
Die kannst du loslaufen lassen.
Genau, wenn die zwei sich als Freunde unterhalten, wird es erstens sehr unterhaltsam, aber bestimmt auch sehr informativ.
Ich glaube, alles, was du da tun würdest, würde die beiden auch nur einengen. Also die musst du laufen lassen.
Ich glaube auch, genau. Glaube ich auch, ja.
Jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass wir gleich schon wieder zum Abschluss kommen müssen und dass wir jetzt auch vielleicht nochmal so einen kleinen Cut machen, weil ich könnte jetzt noch stundenlang darüber sprechen. Aber ein Thema haben wir jetzt noch nicht so ganz angesprochen. Wir hatten es immer wieder mal, aber so konkret sind wir darauf noch nicht gekommen, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Dafür bist du nämlich auch der richtige Ansprechpartner, wie wir gelernt haben, denn du verantwortest das Thema bei euch im Unternehmen. Und auch hier bringst du uns wunderbare News mit. Ihr seid nämlich für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis dieses Jahr nominiert. Auch herzlichen Glückwunsch dazu nochmal.
Vielen Dank.
Also es geht bei euch wirklich Schlag auf Schlag. Ihr habt aber nicht nur eine Mission 2033, ihr habt auch eine Mission 2025, nämlich eine, in der auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Was ist denn darin genau enthalten und wie läuft das bisher so für euch? Weil 2025 ist ja doch jetzt schon wieder bald.
Genau, wir haben unsere Mission 2025 aber tatsächlich auch schon 2019 gestartet und da haben wir auch wieder das Thema Kultur und Strategie. In der Kultur war Nachhaltigkeit schon mega verankert. Ganz viele Abteilungen und Teams haben auch schon ganz viel für sich nachhaltige Themen umgesetzt, einfach weil sie es wollten. Was wir dazugefügt haben, dann war eine Mission mit Zielen und auch mit Maßnahmen und Kennzahlen. Und die gliedert sich eigentlich dann in vier Bereiche, nämlich einmal in Reduce Carbon, dann Reduce Waste, Protect People und Protect Nature. Und genau, davon haben sich dann die Ziele abgeleitet. Und eines der Ziele war dann quasi als Ergebnis, dass wir tatsächlich bis 2025 dann den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewinnen. Das heißt, wenn wir ihn dieses Jahr gewinnen würden, dann wären wir sogar schon ein bisschen früher dran.
Dann drücken wir nochmal mehr die Daumen.
Vielen Dank. Also in 2-3 Wochen, glaube ich, wissen wir dann Bescheid, ob es geklappt hat.
So, Dille. wie der Baden-Württemberger auch gerne sagt.
Kostet auch Schwäbischwätze.
Haben magst. Aber ich bin eher aus der badischen Fraktion, wenn ich ehrlich sein darf. Aber ich habe, was war das jetzt noch, bummelig, 25% meiner Verwandtschaft ist tatsächlich schwäbisch. Ich bin, also ich verstehe beides.
Ja,
gut. Sprechen tue ich eher badisch, wenn denn überhaupt, weil ich bin seit über 30 Jahren in Hamburg. Ich habe viel verloren, ich muss es gestehen. So.
Aber bleiben wir vielleicht bei Hochdeutsch, dass uns alle anderen auch verstehen.
In diesem Podcast auf jeden Fall. Ja, ich glaube, sonst gibt es Hauen.
Also ich kann gerne ein bisschen Österreichisch einwerfen, dann könnten wir ja hier alles haben.
Dann hole ich noch einen Peter dazu, unseren dritten Geschäftsführer, weil der ist aus Innsbruck.
Super.
Oh, herrlich. Zwei Baden und zwei Österreicher.
Dann haben wir den Kauderwelsch zusammen. Perfekt.
Aber hallo. So, jetzt mal ganz zurück, weil jetzt kommt das Wichtigste. Am Ende eines jeden Podcasts stellen wir nämlich immer die sagenhafte, sagenumwobene Glaskugelfrage. Was denkst du, wie wird sich die Art und Weise, wie Beauty-Brands in Zukunft kommunizieren und mit ihren Kunden interagieren, verändern?
Also ich kann für uns sprechen. Und mein Eindruck ist der, dass sich jetzt nach Corona wieder eine Trendwende abzeichnet, nämlich weg vom digitalen, unpersönlichen, wieder viel mehr hin zum Menschlichen, zum sich kennen, sich mögen, sich verstehen. Und jetzt auch gerade die letzten zwei Tage wieder bei unserem Clamping-Event hat es irgendwie nochmal bestätigt. Es ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich irgendwie eine Redaktion fahre und eine Jahrespräsentation präsentiere, irgendwie als Fünfter an dem Tag, oder ob ich das Ganze vielleicht noch digital mache oder ob ich mit Menschen, in dem Fall mit Journalistinnen und Journalisten, zwei Tage verbringe, Beziehungen aufbaue. Und am Anfang ist es, ja, braucht man ein bisschen, bis man warm ist, aber nach kürzester Zeit redet man über Persönliches, man redet über Privates, man hat eine tolle Zeit zusammen, man teilt Emotionen. Am Ende sind sogar Tränen geflossen, weil es dann irgendwie alles so schön und persönlich fanden. Und ich finde, das ist halt irgendwie der Unterschied. Und da bin ich auch so heilfroh drum, dass es wieder in so eine Richtung geht, weil das macht mir dann auch irgendwie an meinem Job dann am meisten Spaß, einfach wieder mit tollen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und ich denke, das ist dann auch das, was sich dann nachher in der Kommunikation von anderen Themen unterscheidet und auch ja, authentischer wirkt und auch die Leute einfach mehr catcht, weil sie sieht, da sind Menschen dahinter mit Emotionen, die haben Spaß, die haben Freude und machen das alles nicht, weil ja irgendein Check überreicht wurde.
Ja, ich stimme dir da voll zu und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass diese ganze Digitalisierungswelle, die da in den letzten 4, 5 oder vielleicht sogar noch mehr Jahren, aber in den letzten 4,5 auf jeden Fall, die da über uns hinweggerollt ist, dass die auch zu einer großen Entfremdung geführt hat. Also so sehr wir nah waren, in Anführungszeichen aber lediglich, das war irgendwie, es ist einfach anders. Also auch so wie wir drei jetzt hier zusammensitzen und uns sehen über den Monitor, wenn ich spreche, ist mein Bildchen umrahmt und dann gucke ich mal kurz hin, weil das dann so aufflackert und dann gucke ich wieder nach unten, wo ich dich sehe, Nikolas, und dann gucke ich nach rechts und dann sehe ich Marissa, aber ich sehe dann, es fühlt sich irgendwie falsch an. Also es ist nicht so wirklich richtig gut. Ich kann dir das sehr, sehr gut nachfühlen.
Das heißt, beim nächsten Mal machen wir es persönlich.
Im Schwarzwald.
Ja, ich finde, die Marissa und ich, wir machen uns auf den Weg ins wunderhübsche Städtchen Calw und dann gucken wir uns dann mal bei euch um.
Das würde uns sehr freuen.
Ja, herzlichen Dank, was soll ich sagen? Also es war ein wunderbarer Blick hinter die Kulissen eines mittelständischen Familienunternehmens noch dazu. Ich persönlich finde es spannend, wie du und deine Schwester als Führungsduo, das Unternehmen übernommen hat, in schwierigen Zeiten, wie du uns gerade auch erzählt hast, wie ihr versucht, es vorsichtig neu auszurichten. Gleichzeitig nämlich auch nicht das Familiäre, das Traditionelle und das Persönliche, wie du gerade eben ja auch zum Schluss gesagt hast, aus dem Blick zu verlieren. Ich wünsche dir wirklich von Herzen viel, viel Erfolg auf eurem weiteren Weg und ich würde mich wirklich darüber freuen, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn wir uns vielleicht in 3 Jahren mehr nochmal in so einer Podcast-Folge treffen und dann mal gemeinsam zurückschauen, ob sich das, was wir uns hier jetzt besprochen haben, bewahrheitet hat oder ob sich da gravierend was verändert hat. Vielen Dank für deine Zeit, lieben Nikolas, und Grüße in den Schwarzwald.
Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Ich freue mich dann in 3 Jahren, euch wiederzusehen.
Ja, wir uns auch. Und bis dahin beobachten wir einfach.
Vielleicht auch schon früher, hoffentlich.
Vielleicht auch schon früher. Aber auf jeden Fall beobachten wir bis dahin, was so bei euch passiert in der Kommunikation und in der Produktinnovation.
So machen wir das. Dankeschön.
Vielen Dank. Alles Gute.
Tschüss.